Genau. Und gleich zu Anfang wollte ich kurz quasi ein Zeugnis geben, dass es echt irgendwie cool ist, sich auf eine Predigt vorzubereiten. Also vor allem, wenn man es länger nicht gemacht hat, dann merkt man das mal wieder selber, dass es so einfach auch Spaß machen kann und ja, dass man viele Sachen entdeckt, die man so, jetzt wenn man einfach den Text einfach nur einmal liest, nicht so sofort entdeckt. Und es ist echt immer wieder großartig, irgendwie die Verbindungen zwischen den einzelnen Büchern der Bibel zu sehen und einfach so zu entdecken, dass das alles so super zusammenpasst und eigentlich so eine Gesamtaussage rüberkommt. Und genau, da wollte ich euch eine kleine Herausforderung geben, einfach das mal als Übung selber eine kleine Mini-Andacht vorzubereiten. Keine Ahnung, sei es für die WG, in der man lebt, oder für den Freund, für die Freundin. Genau. Einfach mal ausprobieren und gucken, was einem da auch selber so bei begegnet. Also manchmal ist der, oder eigentlich ist immer der Tiefgang dabei, wenn man selber das vorbereiten muss, viel höher, als wenn man sozusagen das einfach für sich liest. Genau. Also das Thema ist heute das Gesetz des Christus. Das ist der zentrale Vers in Kapitel 6, Vers 2. Und das fasst nochmal so ein bisschen zusammen, worum es eigentlich im ganzen Brief geht. Es geht nicht um Gesetzesgerechtigkeit oder Gerechtigkeit aus Gesetzeswerken, sondern in einem, ja, aus der Gnade heraus das Gesetz des Christus zu erfüllen. Genau, und das gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Okay, ich fange nochmal von vorne an zu lesen, jetzt aus der Schlachter. Da geht's los mit Vers 1. Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Erstmal bis dahin. Ich finde das hier einfach toll, wie er es ausdrückt. Von einer Übertretung übereilt. Also so nicht, wenn jemand schuldig wird oder nicht, wenn jemand ja an der Gemeinde gesündigt hat oder so, sondern wenn er von einer Übertretung übereilt würde. Und er impliziert damit auch, dass das im Prinzip, dass jeder davon betroffen sein kann, beziehungsweise jeder, ja, sündigt halt, jeder Mensch sündigt. Und ich finde diese Ausdrucksweise deswegen so gnädig und ja, einfach auch der Realität entsprechend. Und es passt einfach auch zu dem, was er danach sagt, dass ja die, die geistlich sind, ihm helfen sollen in Sanftmut. Und genau, was Geistlichkeit bedeutet oder geistlich sein, das hatten wir vor 2 Wochen. Das war im Kapitel 5. Da ja, ist eine kleine Liste der Früchte des Geistes. Und das lese ich nochmal kurz. Die Frucht des Geistes aber ist die Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und genau, da kommt ja auch das Wort Sanftmut drin vor. Also das heißt, wenn man vom Geist erfüllt lebt und auch darin wandelt, so sagt Paulus das im Kapitel 5, also nicht nur sozusagen vom Geist erfüllt sein, sondern auch darin leben und darin wandeln, das umsetzen sozusagen, dann zeigt sich das in diesen Dingen, die ich gerade vorgelesen habe. Und genau, Jesus sagt auch einmal, an ihren Früchten soll man einen Baum erkennen. Das ist in Matthäus 7, Vers 16, das können wir mal kurz aufschlagen. Genau. Also es wird nicht so klar gesagt, du bist geistlich, wenn das und das und das ist, sondern eher indirekt, wenn du geistlich bist, dann zeigen sich folgende Früchte und an den Früchten kann man einen Baum bzw. eine Pflanze erkennen. Und so muss man sich selbst dann prüfen, wie wir dann später auch sehen werden. Genau. In Matthäus 7, Vers 16 sagt Jesus, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man denn auch Trauben von einem Dornbusch ernten oder Feigen von den Disteln? Also ein jeglicher guter Baum bringt gute Früchte und ein fauler Baum bringt faule Früchte. Genau. Und in dem Zusammenhang fand ich wieder auch sehr toll, dass wir auch viel Frucht bringen sollen, weil das Gott verherrlicht. Das sagt Jesus in Johannes 15. Vers 8. Da geht es, das ist diese Stelle, da erzählt er das Gleichnis vom Weinstock und den Reben. Und Jesus sagt, dass er der Weinstock ist und wir als Reben an ihm bleiben müssen oder in ihm, um überhaupt Frucht bringen zu können. Und ganz am Ende sagt er dann halt, daran wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Also geistlich sein heißt im Prinzip Früchte bringen, die gut sind, die nach Gottes Willen sind oder ja, die einfach von Gott aus gut sind. Das ist zu klein. Ja. Eine Parallelstelle zu diesem Vers ist in Jakobus 5. Die können wir auch mal kurz aufschlagen. Also ihr müsst das nicht immer aufschlagen, sondern, also ich lese es auch alles vor, aber ich sage es nur, damit ihr es euch vielleicht auch aufschreiben könnt. Jakobus 5, Vers, also die letzten beiden Verse des Briefs 19 und 20, das hat einen ähnlichen Charakter, diese Verse. Liebe Brüder, wenn jemand unter euch irren würde von der Wahrheit und jemand bekehrte ihn, so wisset, dass wer den Sünder bekehrt hat von seinem Irrtum, von dem Irrtum seines Weges, der wird dessen Seele vom Tode erretten und bedecken eine Menge von Sünden. Also hier ist nochmal ja, ein ernsterer Unterton, finde ich. Und es geht auch ja, teilweise mehr um generell den Glauben und dass jemand vom Glauben abweicht. Und dass man auch da bemüht sein soll, ihn ja, zurückzuführen, weil er sonst im, ja, verloren geht. Und hier in Galater ist es mehr ja, einfach so eine generelle ja, Gemeinschaft des Zurechthelfens und Zurechtrückens und aber auch der Ermahnung, die wir untereinander einfach haben sollten als Geschwister im Glauben. Genau. Und Vers 1 geht weiter. Und gib Acht dabei auf dich selbst, dass du nicht versucht wirst. Dass du nicht selbst auch versucht wirst. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wenn man mit jemandem betet und er erzählt einem irgendwie, ja, dass er gerade mit dem und dem ein Problem hat und man betet so für ihn und spricht ihm Vergebung zu und ja, ist für ihn da, dann kann es manchmal sein, dass man selbst sich so denkt, okay, also entweder kann es sein, dass man stolz ist, oh ja, ich, bei mir ist es ja gerade nicht so das Problem, bei mir läuft es gerade. Und da ist die Gefahr, dass man halt über diesen Stolz auch angreifbar wird und gerade dann auch selber versucht wird. Das kann ich jedenfalls von mir so sagen, dass ich das schon mal so erlebt habe. Deswegen sagt er auch, ihr, die ihr geistlich seid, sollt jemandem wieder zurechthelfen. Man soll nicht einfach ja, blind rumlaufen und jedem sozusagen helfen wollen. Aber da kommen wir auch noch später genauer zu. Genau. Noch eine Stelle, an die mich das oder an die mich dieser Vers erinnert hat, ist das Gleichnis des verlorenen Schafs. Das ist in Lukas 15, wo Jesus erzählt, wenn jetzt ein Hirte 100 Schafe hat und eins läuft weg, dann kümmert er sich darum, er verlässt die anderen und läuft dem verlorenen Schaf nach und bringt es wieder zurück. Okay. Ich lese mal weiter in Vers 2, Kapitel 6, Galater. Einer trage des anderen Lasten, und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Und das ist so der zentrale Aspekt dieses Abschnitts. Wie können wir Jesus nachfolgen? Wie können wir in seinen Wegen wandeln, indem wir ihm nachfolgen, in dem, was er auch getan hat? Und er hat in ganz besonderem Maße unsere Lasten getragen. Ihr kennt bestimmt die Stelle in Jesaja 53, wo über Jesus geweissagt wird, dass er halt für die Menschheit kommen wird und die Lasten der Welt auf sich nehmen wird, die Sünde. Ich lese das mal kurz vor. Jesaja 53, Vers 4 bis 6. Fürwahr, er trug unsere Schuld, unsere Krankheit und lud sie auf sich. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, und der Neder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unsere aller Sünde auf ihn. Da haben wir wieder diese Komponente, das Schaf, das in die Irre geht. Und Jesus als der gute Hirte, der uns einerseits zurückführt, aber auch für uns verirrte Schafe stirbt. Genau. Und ich habe mich gefragt, was heißt das konkret für mein Leben, wenn ich die Lasten meines Nächsten trage? Also einmal kann das ganz allgemein verstanden werden, jemanden praktisch zu entlasten, sei es finanziell oder ganz tatkräftig bei einem Umzug, wortwörtlich die Lasten zu tragen. Aber hier geht es im Zusammenhang mit dem ersten Vers auch in besonderer Weise um die Sünde oder die Übertretung, die wir alle haben, einander mitzutragen. Und genau, mit jemandem zu beten, ihn wieder aufzubauen, wenn jemand total niedergeschlagen ist, wenn jemand sehr an sich selbst zweifelt oder an der Vergebung Gottes vielleicht zweifelt, ihn in Sanftmut wieder aufzubauen und sich somit auch Zeit zu nehmen und Kraft und Energie da rein zu investieren, jemanden wieder aufzuhelfen. Und ich finde, da gibt es verschiedene Formen. Einmal kann es ja auch eine Last sein, auf etwas zu verzichten, um des anderen willen. Also wenn jemand die Last hat, keine Ahnung, alkoholsüchtig zu sein, dann kann es für mich ein Verzicht sein, wenn ich jetzt sozusagen in seiner Gegenwart nicht irgendwie Alkohol trinke oder ihn so in Versuchung bringen würde. dann ist das sozusagen ein Teil seiner Last, den ich mittrage, weil ich darauf verzichte. Andererseits, wenn jemand halt Mist gebaut hat oder von einer Übertretung übereilt wurde, wie Paulus es ausdrückt, kann es einfach auch sein, dass man, dass jemand selbst verschuldet in Not gerät. Und da fällt es mir zum Beispiel immer schwer, da im ersten Moment denke ich dann manchmal, okay, er hat doch selber Schuld, das muss er jetzt irgendwie selber hinkriegen. Aber Paulus sagt uns hier, wir sollen auch da den anderen mittragen und ihm vergeben und quasi an dem, was er zu knabbern hat, mittragen und nicht darauf schauen, ob er jetzt schuld ist oder nicht. Genau. Und als Beispiel dazu, zum Beispiel jetzt, wenn man Eltern, Vater oder Mutter ist und seine Kinder machen irgendwas Blödes, sei es mit dem Fahrrad irgendwo in der Straße zu fahren und dann kommt das Kind mit dem Fahrrad an ein Auto und so, dann muss man auch als Elternteil sich drum kümmern, man muss diese Last auf sich nehmen, wenn man für dieses Kind verantwortlich ist. Und heutzutage hat man halt Haftpflichtversicherung und alles Mögliche. Ist das nicht so schlimm, aber selbst da muss man sich trotzdem drum kümmern. Man muss ein bisschen Papierkram machen, man muss mit dem Geschädigten reden und so weiter. Aber das verdeutlicht das so ein bisschen so, dass man für einen anderen die Last trägt. Es kann auch sein, dass, also in dem Fall ist es ja so, das Kind kann das nicht selber tragen. Also es kann nicht für den Schaden aufkommen oder sich selbst um irgendwelche Versicherungsangelegenheiten kümmern. Und so sollen wir auch untereinander, wenn einer schwach ist, sollen wir den anderen unterstützen, darin seinen Mist sozusagen wieder auszubaden. Die Konsequenzen zu tragen letztendlich auch. Und den letzten Gedanken, den ich dazu hatte, war, wo es, finde ich, am schwierigsten ist, das ist sozusagen die Königsdisziplin, Last zu tragen, beziehungsweise es auszuhalten, wenn jemand auch an mir selbst schuldig wird. Da hat Jesus auch viel zu gesagt. Da können wir zum Beispiel Lukas 6 aufschlagen. Habe ich noch nicht gesagt, warte. 27. Ab 27. Genau, da geht es um die Feindesliebe. Aber ich sage euch, liebet eure Feinde und tut wohl denen, die euch hassen. Segnet, die euch fluchen und bittet für die, die euch beleidigen. Und schlägt dich einer auf die Backe, so biete ihm auch die andere dar. Und wer dir den Mantel nimmt, dem wehre auch den Rock nicht. Und wer dich bittet, dem gib. Und wer dir das Deine nimmt, dem fordere es nicht wieder. Und wie ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, so tut ihnen auch. Genau. Und das wirklich umzusetzen, ist wirklich echt krass, weil man als Mensch eigentlich eher so die Reaktion hat, nee, ich will mich jetzt erstmal davon distanzieren, ich will mich davor schützen, dass mir noch mehr angetan wird. Und Jesus macht uns hier diesen Weg vor, wirklich auch denen mit Liebe zu begegnen, die einem übel gesinnt sind oder die einem wirklich auch Böses antun. Und er vergleicht das dann so am Ende dieses Abschnitts damit, dass man so ein Kind Gottes wird, ein Kind des Allerhöchsten. Denn er ist auch gnädig und gibt sozusagen allen gleich. Also es gibt, ich glaube in dem Psalm sagt David das einmal so, oder ja, regt sich auch so ein bisschen drüber auf. Warum geht es den Ungerechten so schlecht, so gut und den Gerechten manchmal so schlecht? Also warum gibt es reiche, korrupte, böse Leute, die, ja, keine Ahnung, in Saus und Braus leben? Und manche gerechte Leute, die sehr arm sind und denen es nicht gut geht. Aber Gott ist gerecht und am Ende wird er als gerechter Richter richten. Und das ist seine Sache. Und das ist ja nicht so, dass wir das dafür Gerechtigkeit sorgen müssen, sondern ja, so wie Gott auch denen Gutes tut, die böse sind, sollen wir das auch tun. Genau, und deswegen ist Jesus da so das perfekte Vorbild eigentlich. Er hat wirklich ja, sein ganzes Leben dafür gegeben und unsere aller Lasten getragen. Genau. Und da, also das Gesetz des Christus ist im Prinzip, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das sagt er auch an einer Stelle, dass das sozusagen das Gesetz erfüllt. Und da habe ich mich gefragt, ja, was tue ich für mich selber? Und was, ja, wie bin ich bereit, dann auch dieselben Dinge für andere zu tun? Also wie sehr kümmere ich mich um meine Sachen, um meine Angelegenheiten. Ja, genauso sollte ich auch bereit sein, für andere einzustehen. Okay, kommen wir zurück zu Galater 6, Vers 3. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, da er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Jeder aber prüfe sein eigenes Werk, und dann wird er für sich selbst den Ruhm haben und nicht für jemand anderen. Denn jeder Einzelne hat seine eigene Bürde zu tragen. Ich finde, das passt so zu den letzten Kapiteln, die wir über die letzten Wochen uns angeschaut haben. Ja, man betrügt sich selbst, wenn man meint, wenn man jetzt gerade irgendwie, ja, wenn man sich sozusagen vergleicht mit anderen und dann sieht, okay, der andere sündigt gerade oder hat ein Problem da und damit und hat immer wieder damit ein Problem, aber ich habe dieses Problem ja nicht, dann betrügt man sich selbst, wenn man dann denkt, dass man etwas Besseres oder etwas Heiligeres sei. Es ist nämlich nicht so, dass wenn wir weniger sündigen, als ein Bruder oder eine Schwester, dann sind wir nicht wertvoller vor Gott. Das ist wieder dieses Beispiel mit den Schafen und wo eins sich verirrt. Dann sagt Jesus, er geht lieber das eine Schaf suchen und lässt die 99 zurück. Und da sagt er, da ist mehr Freude über einen Sünder, der umkehrt, als über die es nicht mehr brauchen, sozusagen. Und das ist halt konträr zu dem, wenn man jetzt aus Gesetzeswerken, aus eigener Anstrengung oder als eigener Gerechtigkeit gerecht werden will vor Gott, dann hat man halt dieses Ding, dass man sich vergleichen kann und sagt, okay, ich krieg's jetzt aber besser hin. Aber im ganzen Brief betont Paulus schon, dass es genau das nicht ist, sondern wir sind allein gerechtfertigt durch Gottes Gnade. Und deswegen, weil wir alle auf demselben Level stehen, können wir nicht sagen, ich bin jetzt gerade besser als jemand anders. Genau. Und jeder soll sich selbst prüfen. Also bevor ich jetzt andere oder die einen Fehler bei anderen suche, oder ihnen sozusagen aufhelfen will, sollte ich auch gucken, dass ich selber stehe. Paulus sagt das in einem anderen Brief, glaube ich, dass Paulus ist, dass jemand, der meint, dass er steht, der soll auch zusehen, dass er steht, also auch stehen bleibt sozusagen. Und Jesus sagt das auch in dem Beispiel, in dem Gleichnis mit dem Balken in dem Auge und dem Splitter beim anderen. Manchmal neigen wir als Menschen dazu, den Fehler eher bei anderen zu sehen, um von uns selber abzulenken. Das hat eigentlich schon mit Adam und Eva angefangen. Da gab es auch wieder, was sprichst du mich an? Die hat doch das gemacht. Und so. Also, das ist irgendwie so ein menschliches Ding, dass wir selbst von unserer Sünde irgendwie ablenken wollen. Aber Paulus ermahnt uns hier, dass wir uns selber prüfen. Genau. Und ich fand da ganz toll, wie das in der NGÜ übersetzt wurde. Kannst du es nochmal vorlesen? Vers 4 und 5?
Vielmehr soll jeder sein eigenes Tun überprüfen. Dann kann er sich mit dem rühmen, was er selbst tut, und muss sich nicht mit anderen vergleichen. Jeder hat nämlich seine ganz persönliche Last zu tragen.
Genau. Also jeder hat sein eigenes Päckchen sozusagen. Und wie schon gesagt, jeder hat Sünde, wo er von übereilt werden kann. Und wenn man gerade eine gute Zeit hat und nicht viel hinfällt sozusagen, wie einer, der schon mehr gelernt hat zu laufen, der kann sich darüber freuen, aber sollte nicht auf den anderen hinabsehen und stolz werden, sondern sich darüber freuen, was Gott in seinem Leben schon getan hat. Und aber auch immer wieder zu reflektieren, welche Fortschritte und welche Herausforderungen es aber auch in seinem eigenen Leben gibt. Denn, wie schon gesagt, jeder Einzelne hat seine eigene Würde zu tragen. Genau. Ich mache mal weiter in Vers 7. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Das ist irgendwie so wie ein geistliches Gesetz einfach, das Gott so eingerichtet hat und was auch irgendwie so natürlich in der Welt zu sehen ist. Also wenn man Saat aussät, und das ist Saat von irgendwelchen Früchten, von einer Tomate zum Beispiel, dann wird da nicht auf einmal was anderes rauskommen, sondern da wird eine Tomatenpflanze wachsen. Und so ist es auch, also wenn man Unkraut sät, dann sollte man nicht erwarten, dass dann Früchte bei rauskommen. Und Gott lässt sich nicht spotten. Also er ist glaubwürdig in dem, was er sagt, und seine Gesetzmäßigkeiten oder das, was er angelegt hat oder gesagt hat, das geschieht auch so. Und deswegen sollen wir nicht auf unser Fleisch, auf das sehen, was Paulus in Kapitel 5 beschreibt. Also die Werke des Fleisches sind Ehebruch, Unzucht, Unreinigkeit, Zügellosigkeit, Streit, Zorn und so weiter. Darauf sollen wir nicht sehen, weil das bringt am Ende nur Zerstörung. Und wir werden Verderben ernten. Und so wird, also das ist sozusagen so der Vergleich zu unserem Körper, der wird sterben und er wird auch irgendwann verderben. Und wenn wir sozusagen nur darauf sehen, was uns jetzt gerade irgendwie fleischlich irgendwie Vorteile bringt oder uns gerade gelüstet sozusagen, dann werden wir nichts erhalten, was sozusagen ewig bleibt. Und Jesus sagt ja auch selber, dass wir uns Schätze im Himmel sammeln sollen, genau, die nicht vergehen und die nicht auf dieser, die nicht irdisch sind sozusagen, die nicht materiell sind. Das heißt, man ja, soll schauen, wo man helfen kann, wo man dem anderen eine Last abnehmen kann. Und so pflanzt man einen Samen der Liebe, der dann auch aufgeht und neue Liebe hervorbringt. Ich hatte neulich ein Gespräch mit jemandem und das war ganz interessant. Also das war jemand aus einer anderen Gemeinde und wir haben so ein bisschen über Gemeindeleben an sich gesprochen. Und uns ist so aufgefallen, dass ja, in der Gemeinde hat man viele Leute, die einem helfen, weil man auch selber schon vielen geholfen hat. Also zum Beispiel im Umzug, da gibt es immer richtig viele Leute, die einem helfen. Und teilweise sind Gemeindeumzüge so mit 20, 30 Leuten, wenn es so eine Familie ist, die umzieht. Und das ist einfach, er meinte so, dass das ist in der Welt irgendwie nicht so da. Würde man nicht sofort auf den Gedanken kommen, ganz viele Leute zu fragen, sondern man würde vielleicht sagen, okay, ich nehme jetzt einen Tausender in die Hand und, oder was ist das, ich, keine Ahnung, 500, wie viel sowas kostet, so ein Umzugsunternehmen zu beauftragen. Na, und das ist auch das, was Jesus am Ende sagt, wir sollen Liebe untereinander haben und daran sollen wir erkannt werden. Und Paulus sagt es dann auch, wir sollen nicht müde darin werden, im Gutes tun, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders an den Hausgenossen des Glaubens. Genau. Dazu ist mir eingefallen, ich habe jetzt öfter mal gehört, so irgendwo in der Stadt, dass jemand gesagt hat, oh, heute schon mal wieder eine gute Tat getan oder so. Jeden Tag eine gute Tat. Neulich habe ich mal gehört, ja, jede Woche eine gute Tat. Und da haben wir schon einen anderen Anspruch oder ein anderes Vorbild. Wir sollen eigentlich, soll unser Leben davon durchzogen sein, Gutes zu tun. Und wo wir die Gelegenheit haben, da sollen wir Gutes tun. Ja. Und da kann man sich auch selbst fragen, worin investiert man seine Kraft und seine Energie? Genau, und dieses besonders an den Mitgläubigen ist einfach auch, dass man sich untereinander einfach stärkt und dass die Gemeinschaft auch gestärkt wird, dass man aufeinander aufpasst, wo jemand vielleicht abdriftet oder irgendwie ja, vom Weg abkommt sozusagen, dass man ihnen zurückhilft oder auch einfach ja, aufbauen, wenn jemand gerade niedergeschlagen ist aufgrund seiner Sünde. Genau, denn Jesus sagt auch, an der Liebe untereinander soll man euch erkennen, dass wir die so jünger sind, das soll von außen sichtbar sein durch die Liebe untereinander. Genau. Und das können wir jetzt auch praktisch machen, wenn wir in die Gebetsgruppen gehen. Ja, seid einfach offen dafür, eure Lasten auch andere tragen zu lassen. Teilt die Lasten gerne mit anderen und also denen ihr vertraut und ja, betet einfach füreinander, dass, ja, dass wir alle einfach gestärkt werden und ermutigt werden.